Jetzt ist etwas ganz, auch etwas ganz Wichtiges, wenn ich das Literaturapostolat bezeichne. Ich glaube, dass wir hier auch nicht auf einem Laufenden sind. Wir schätzen das nicht mehr so. Der heilige Franz von Sales, der Patron dieses ganzen Apostolates, sagt uns ganz deutlich, dass wir so viel Gutes tun können, dadurch, dass wir anderen Menschen Literatur weitergeben. Es gibt doch in der Zwischenzeit eine Riesenmasse von verschiedener Literatur, von Büchern, von guten Büchern. Ein richtiges Apostolat aufgeben, die Bücher nicht nur für sich selber nehmen, aber sich überlegen, an wen aus meiner ganzen Bekanntschaft kann ich unter Umständen welches Buch geben. Er kann vielleicht unter Umständen an dem und dem interessiert sein. Und aus diesem Grund, dann nehme ich mir das vor. Der heilige Maximilian hat gesagt zu seinen Brüdern, wisst ihr, warum wir nicht rauchen? Um ein bisschen mehr rausgeben zu können an unserer Literatur. Damit derjenige, der sonst das verrauchen würde, der würde sein Geld sammeln und so zum Beispiel ein Abonnement oder eben ein Buch für ihn kaufen. Das gilt genauso für uns. Wenn wir das aufbauen auf unser kleines Opfer, auf unser Fastenopfer und so, und würden das zusammenlegen und ein schönes Buch, zum Beispiel ein katholisches Buch, ein gutes Buch, jemandem schenken, anlässlich des Geburtstags, Weihnachten, Ostern, was alles Sie wollen, aber genau abschätzen. Verstehen Sie? Sie können einem eingefleischten Modernisten nicht das Buch, damit die Kirche fortbestehe, geben. Oder Sie haben ihn entthront. Das will der nicht, das liest er nie. Dann geben Sie einmal die Geschichte von Maximilian Kolbe. Sie müssen Zuge mir finden. Verstehen Sie? Sie können das Mitteilungsblatt nicht einem geben, der von vornherein uns als Sektierer und Schismatischer bezeichnet. Aber dem können Sie zum Beispiel ein Buch, wenn er da engagiert ist, gegen die Abtreibung geben oder sonst etwas. Gute Bücher. Es ist das Wichtigste, dass hier der Kontakt geschaffen ist. Und immer dasselbe Prinzip, sagt der Maximilian Kolbe. Nicht die Tatsache, dass Sie ein bisschen Geld ausgeben und das Ding wegschicken oder einem geben, macht's, sondern die begleiteten Stoßgebete, die kleinen Opfer, die Sie damit verbinden. Das bringt den Erfolg. Denn dass das Buch auch mal geöffnet wird und hier reingeht und dann auch weiter von hier bis hier reingeht, das ist schon nicht mehr in unserer Hand. Und das gibt uns die Mutter Gottes durch unser Gebet, durch unser Opfer. Jetzt ist es also mit der Presse, diese Kontakte und so weiter. Ein weiteres wichtiges, ganz wichtiges, klares Mittel des Apostolats, das natürlich bereits Leute betrifft, die irgendwo Interesse haben, aber furchtbar schwach dastehen und dauernd wackeln oder dauernd hinfallen oder an der Grenze sind, überlegen Sie sich, was kann ich für diese Leute tun, um sie herauszuweisen. Das sind ja unsere Nächsten, das sind vielleicht unsere eigenen Kinder. Dass solche Kinder, solche Leute sowas wie solche ähnliche Exerzitien mal brauchen. Und sie daraufhin vorbereiten, ihnen die Wege dazu ebnen, nicht einfach sie irgendwo eintragen, ihnen das vorklatschen, sondern irgendwie den schmackhaft machen. Menschenskind, da ist also der Geschmack der Kühe hier, nicht? 800 Meter, L.A., Paradies. Ich meine, wenn sie so kommen, wahrscheinlich wird es nicht klappen, aber verstehen Sie, es könnte tatsächlich sein, dass gewisse Leute, da haben sie jemanden, der einen Schicksalsschlag hinter sich hat, der sehr traurig ist. Oder jemand, dem alles daneben gegangen ist. Ja, Mann, ich habe eine Möglichkeit für dich. Und dann erzählst du dem, dass das bei dir, du warst auch dort. Und dann hat einer dir gesagt, Mensch, versuch's doch auch mal. Vielleicht klappt's. Und dann schickst du den Mann in Exerzitien. Aber das braucht ein Engagement zu diesen Leuten. Und immer wieder die Nase haben, wo ist es da? Wie ist es die Möglichkeit? Wie steht der Mensch? Das muss man sich halt mal zu Gemüte führen. Manchmal kommt es zu einem Gespräch und sie von irgendwelchen Bekannten, sie stellen fest, dass diese Person eigentlich ganz und gar für sowas offen ist. Ja, ich habe schon lange gesucht irgendwo, dass ich mal meine Ruhe habe. Oh, ich habe was für Sie. Klar, sofort. Müssen sofort kommen. Eine wichtige Sache, wenn es nicht die großen Exerzitien sind, dann gibt es solche Aktivitäten, die unter Umständen auch interessieren können. So kleine Abenteuerfahrten oder sonst irgendwas. Zum Beispiel, wie gesagt, ich kann dann nur diese Wallfahrten nach Chartres zum Beispiel, oder KJB-Ferienlager, ich weiß nicht, oder diese Radlager, die ein bisschen was für die Jugend bringen, oder eben auch, warum denn nicht einmal ins Ausland oder so, und unsere Wallfahrt nach Chesterhau, nicht? Ist gar nicht schlecht. Ich habe jetzt festgestellt, dass eine Person, die jetzt da vor 8 Jahren hier bei der Wallfahrt nach Chesterhau dabei war, naja, vielleicht ist es deshalb, dass sie jetzt noch hier ist, wer weiß. Jedenfalls, wichtig ist es, dass wir die Fühler ausgreifen lassen und schauen, wer was braucht. Und immer die Mutter Gottes fragen. Wenn Sie also auf die Leute zugehen, schauen Sie, das Erste ist nicht, ich habe jetzt mein Ding und jetzt, hör mal, wum, du hast da. Nein, sondern ich schaue erstmal die Gespräche, man tastet das Terrain ab und dann, wenn der eine darauf heraus, ob das zu sprechen kommt, dann macht es bei mir Ding und dann ist ja gleich was da, ah, dem könnte man dieses Buch geben, ach, dem könnte man sowas geben. Oder wenn die Leute gar ankommen mit gewissen Fragen, dass man dann eben sowas vor Augen hat, aber das geht nur dann, niemand kann selber geben, was er selbst nicht hat, in einer gewissen Weise. Nun kommen wir zu einem anderen, äußerst wichtigsten Prinzip. Schauen Sie, in der Regel ist es heute so, dass wenn Sie jetzt nicht auf Gruppen kommen, die bereits traditionell sind oder uns nahestehen, die offen sind für das, da können Sie mit Gruppen reden. Wenn Sie aber weiter rausgehen zu Leuten, die schon sehr weit weg sind, noch katholisch mit Namen oder gar nicht mehr oder völlig indifferent, wenn Sie da einer Gruppe als solcher begegnen, dann haben Sie allermeistens verloren. Denn eine Gruppe hat einen Gruppengeist. Da schaut einer auf den anderen. Die heutige Welt ist leider so, durch diese Gruppendynamik und durch diese Indoktrination, so fürchterlich deformiert, dass der Mensch tatsächlich dauernd schaut, wie er wirkt vor den anderen. Er hat ja nichts mehr anderes. Und aus diesem Grund, wenn Sie sich an eine Gruppe wenden, wie ich zum Beispiel es öfter versucht damals habe, als Seminarist, da hat man sich an eine Schulklasse gewandt oder sonst etwas, da hat man genau gesehen, da wäre vielleicht der eine oder andere interessiert gewesen, aber da hat alle rechts und links geschaut und dann haben die großen Wortführer gelacht und sich lächerlich gemacht, dann hat sich natürlich alles lächerlich gemacht. Da hat man die Perle vor die Säue geworfen. Das ist leider so. Das heißt, wenn Sie auf eine Gruppe zugehen oder auf irgendeine, wenn Sie vor sich haben eine geschlossene Versammlung, wie auch immer sie sein, sie sich nennen mag, dann haben Sie verloren, da können Sie nichts machen. Aus dieser Konstellation aus, weil die einander aufeinander schauen und jeder sich schämt, mit sowas sich abzugeben. Wobei er vielleicht als Einzelner ganz anders reagieren würde. Das habe ich immer wieder erlebt. Das heißt also, unser konkretes Apostolat nach außen in der Regel geht immer auf Einzelne und nicht auf Massen oder auf Gruppen. In der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel meine ich, so ist es. Auf Einzelne. Sie gehen auf den Einzelnen hin. Auf den Einzelnen schauen Sie, für die Seele des Einzelnen interessieren Sie sich, für diesen Einzelnen beten Sie auch und opfern Sie auch. Dann haben Sie was ganz Konkretes. Das ist jetzt der Punkt die Zielscheibe meiner Bemühungen. Er hat sich irgendwie mit mir in Kontakt gesetzt. Erst gab es ein E-Mail, dann gab es eine Diskussion, anschließend gab es eine Begegnung, anschließend konnte ich ihm ein Buch schicken und dann ist diese Situation dann eben da. Und dann immer wieder im Gebet. Dann bemüht man sich auf diesen Einzelnen zugehen, dann wieder auf den anderen, aber immer auf die Einzelnen. Es kommt zum Gespräch. Und nun gibt es also hier wirklich Regeln. Das Gespräch. Wenn ich mit Leuten spreche, die weit weg sind, halte ich dafür, dass man verschiedene Grundregeln, die wir leider viel, viel zu wenig beachten, eben mit wirklich, wirklich vor Augen haben müssen. Die Grundregel Nummer 1 ist auf jeden Fall die, ich habe Ihnen gesprochen von dieser völlig verrotteten Atmosphäre, in der wir heute sind. Das heißt, der heutige Mensch ist von Grund auf liberal. Ob er jetzt noch katholisch ist oder nicht, das heißt, er ist überzeugt von sich selbst. Er meint, seine Meinung ist Evangelium, wenigstens muss er sich so geben. Er will nicht anerkennen, dass jemand etwas anderes, was er jetzt fühlt oder denkt, ihm aufdrückt. Selbst wenn er gar nichts hat eigentlich. Aber etwas Fremdes nimmt er nicht an. So, ohne weiteres. Das heißt, ich kann nicht auf ihn zukommen und ihm praktisch die Wahrheit vors Gesicht halten und ihm sagen, ich schlage mir das mal aufs Gesicht und sagen so, siehst du es jetzt? Und der andere, der wird halt dann gucken, er wird sich entweder sofort abwenden oder er wird dir ins Gesicht spucken dafür, weil einfach dafür nicht dafür, diese Methode, ich habe es immer gemerkt, wann immer, ich meine jetzt in dieser Weise, aber man könnte auf eine andere Weise kommen, wenn ich zum Beispiel eine Autorität habe, das habe ich schon gemerkt bei Lehrern und Schülern, dadurch, dass ich Lehrer bin, habe ich eine Autorität und da ist der Schüler, der, wo ich gemerkt habe, der nimmt es nicht an, also ist zwar nicht bei mir, und der Lehrer kommt hin und äußert seine Autorität. Und ich sagte, weil so ist, so ist es, und ich sagte das und sagte ihm auch durch die Argumente, der Schüler, obwohl das reine Wahrheit ist, der Schüler durch dieses Gesicht, das eher einer Gurke entspricht, so ungefähr, und durch diese Art und Weise ist abgestoßen. Er lässt sich da nichts mehr sagen. Gerade weil ich diese Autorität ausnütze. Aber wenn es überhaupt keine Autorität mehr ist, dann werde ich ausgelacht, dann ist der Block da. Hingegen, In der heutigen Zeit, die ist leider sentimental bis zum geht nicht mehr. Sie ist so. Ich kann auch nichts dafür. Die Leute, die kommen auf einen zu, je nachdem. Sie sind sehr empfindlich auf solche Äußerlichkeiten. Und ich habe ihnen immer wieder gesehen, dass wenn sie auf solche Leute, selbst wenn sie weit entfernt sind, ich habe sie schon oft durchs Autostopp mitgenommen, in verschiedensten Weisen mit ihnen gesprochen und so weiter und so fort. Natürlich, Sie müssen auch wissen, wenn Sie dann noch mit einer Soutane kommen und die Leute sind dann, dann ist es fast noch schlimmer, wie wenn Sie in diesem Fall im ersten Augenblick, als wenn Sie in Zivil kommen würden, weil die Leute dann sofort sehen, da kommt sofort der, der soll nur kommen. Und jetzt komme ich und sage und rede mit Ihnen ganz, ganz lieb und ganz normal, erkundige ich mich, ganz, ganz banale Dinge vielleicht, ganz offen so, bis Ihr Herz ein bisschen aufgeht, dann fangen Sie selber an. Dann fangen Sie selber an, mit ihnen zu regeln, überreden und dann nicht gleich, ach Quatsch, ist so ein Mist erzählt, nicht? Das ist von vorne bis hinten ist es alles Käse. Wenn Sie so kommen, ist es aus. Sie müssen unbedingt hier eine Finesse, Klugheit, sagt der heilige Maximilian Kolbe, Klugheit an den Mann legen. Sie müssen wissen, der andere will Recht haben. Ja, gib ihm halt Recht. Nicht? Wenn er noch den größten Quatsch erzählt, dann fragt ich und so, und was meinen Sie? Das ist sehr interessant, was Sie da sagen, nicht? Also nicht gleich Quatsch. Ja, ich meine, also, ich glaube, da muss man, ja, dieser Punkt, das habe ich gedacht, das gebe ich Ihnen völlig recht. Ich meine tatsächlich, Sie haben jetzt gesagt, dass also die, natürlich dadurch, dass die Christen, wenn die ein bisschen christlicher leben würden, dann wäre ich auch einer, nicht? Das sagte schon Nietzsche, nicht? Aber so wie die sich geben, das können Sie sich vergessen. Ja, Sie haben recht. Viele Leute, ja, die leben halt nicht so. Das ist eine Tragödie, wenn man ein großes Ideal geschenkt bekommt und man lebt nicht mehr. Ja, sehen Sie, ich bin auch der Meinung, großes Ideal hier und die Leute kümmern sich nicht. Ja, sehen Sie, so, ja, das ist schon zufrieden. Ja, und dann würde ich also sagen, sehen Sie, dieses große Ideal ist trotzdem da. Schauen Sie mal, wenn Sie ein Konzert haben und freuen sich darauf und kennen ein bisschen Chopin, nicht? Und freuen Sie, Sie kennen ja einen Chopin, und dann gehen Sie ins Konzert und dann spielen die einen hundsmiseralen Mist zusammen. Dann sehen Sie doch ärgerlich nicht auf den Chopin, aber auf die Leute. Ja genau, ganz genau. Und dann geben Sie ihm 20 Mal recht und dann sagen Sie, aber jetzt müssen wir noch ein bisschen unterscheiden. Und dann, so Stück für Stück, aber nie draufschlagen und von vornherein schlecht, blöd, Käse, schlecht. Das zieht heute nicht mehr. Das andere sieht anders. Das ist meine Erfahrung und ich bin überzeugt, dass meine Mitbrüder, insofern sie apostolisch jetzt tätig sind, werden immer dasselbe sehen. Hingegen, meine Erfahrung ist auch, wenn ich mal die Geduld verloren habe und draufgeschlagen habe, dann war die Tür zu und zwar für immer. Und das tut mir bis heute weh. Deshalb will ich das nicht mehr tun und möchte es auch weitergeben. Also diese Regel. Die zweite Regel ist jetzt, die nehmen wir jetzt mal einen an, der ist offen. Und jetzt kommt eben das, ich bin so, so begeistert, endlich mal einen gefunden zu haben. Jetzt endlich eine Seele ist vor mir. Eieiei, er freut sich, er interessiert sich für den Glauben. Ich darf ihn einladen, komm, bitte sehr. Ja. Jetzt geht's los, ich sitze nicht hin. So, jetzt geht's raus. Nicht? Und jetzt kommt's bei mir raus, nicht? Alles, was ich bin und habe, das kommt da. Und dann gehe ich auf ihn los. Und erstens, zweitens, drittens, viertens, verstanden, verdammt? Ja. Und bum, 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 verstanden? Ja. Er kommt gar nicht zu Wort, nicht? Und also, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, nicht? In der ersten Stunde steht er noch da, in der zweiten dann so, in der dritten dann so, in der vierten dann so, in der fünften dann, ja, okay, und dann wankelt er nachher zum Haus heraus und kommt nie mehr. Das ist sehr wichtig. Das ist eben unser Übermaß und unser Übereifer, dass ich dann immer in diesem Fall, oder sagen wir mal, der schlecht gereitete Eifer, dass ich in diesem Fall eben recht. Ich muss Geduld haben. Es gibt einen Grundsatz in der Regel, in der Philosophie, in der Psychologie, die jeder kennen müsste. Nicht, ich muss einer empfängt so viel, wie er zu empfangen geöffnet ist. Quid recipitur heißt es da. Ad modum recipientis recipitur. Das, was empfangen wird, wird auf die Weise, auf seine Einstellung hin empfangen. Er ist jetzt etwas offen, aber er ist noch nicht in der Lage, diese ganze von A bis Z. Und wenn Sie ihn schon haben, dann müssen Sie nicht denken, Sie müssen ihm den ganzen Katechismus von der ersten bis zur letzten Zeit in drei Stunden ins Herz drücken oder in den Kopf reinbringen. Das geht nicht. Sie müssen langsam anfangen. Sie müssen sich gedulden. Wir müssen dann anfangen, ein kurzes Gespräch, und meistens, bitte machen wir es doch am besten so, in dem Augenblick, wo es am meisten interessant wird. wo sie wirklich meinen, jetzt kommt es raus, ja, wo der andere wirklich ganz interessiert noch schaut, so eine halbe Stunde oder so und schon Frage-Antwort sind, dann sagen sie, aber ich glaube, das ist dann zu viel auf einmal nicht. Nein, machen Sie nur weiter. Gut, dann kann man auch ein bisschen weitermachen. Aber in dem Augenblick, wo Sie merken, dass er gesättigt ist, das merken Sie an gewissen Reaktionen, oder sonst irgendwie, nicht? Oder irgendwie guckt er auf die Uhr oder guckt sich ein bisschen rum und dann in dem Augenblick da, stopp, ja, und dann, ja, stellen wir mal, ja, und das ganz, ganz sanft, nicht abholen. So, jetzt wisst ihr nichts mehr, gut, jetzt trinkt halt einen Kaffee, gut, und Wiedersehen. So geht's nicht. Sondern einfach, verstehen Sie, irgendwie, am besten, bevor er, wenn er noch Lust hat, mehr zu hören, dann hören Sie bitte schon auf, denn dann kommt er sicher bald wieder. Das sind wichtige Punkte. Wenn wir das nicht beachten, diese billigen Sachen, dann gleiten uns diese Leute aus dem Ding, weil wir übereifrig waren und weil wir zu viel auf einmal geben wollten. Und immer wieder, das ist auch eine Art von Demut. Die Mutter Gottes leitet alles. Ich bin nur ihr Instrument. Und jetzt will nicht ich, und das ist der dritte Punkt, der bei diesen wichtigen Sachen ist, manchmal in dieser ganzen Sache liegt auf dem ganzen Grund ein Fehler. Wenn Sie diskutieren mit Leuten, sei es, dass Sie weg sind von allem, sei es, dass Sie ein bisschen sich interessieren oder sehr interessieren, irgendwo liegt ein ganz tief verborgener Stolz. Ich will Ihnen zeigen, dass ich recht habe. Ich habe die Argumente. Ich bin's. Ich zeige dir, dass das recht ist. Nicht, dass das recht ist. Die Wahrheit ist schon da. Aber sie ist manchmal leider Gottes im Dienste meines Ego. Dass ich diese... Ich hab's geschafft. Ich bin der Große. Und das ist die Gefahr. Das ist immer irgendwo drin. Das Recht haben wollen und dem anderen zeigen, dass er nicht Recht hat. Und das ist umso besser, weil ich ja Recht habe. Ich habe ja Recht. Das ist ja die Wahrheit. Umso besser. Und dann wird die Wahrheit zum Diener für meinen Egoismus. Dann höre ich alles aus. Aber das wirkt drin. Und aus diesem Grund auch hier aufpassen. Ob nicht das eigene Ich. Und wissen Sie, wo das am besten Sie merken? Wenn die Diskussion heiß wird. Wenn der eine anfängt, die Stimme zu erheben und Sie erheben sie mit. Bitte, sobald Sie in irgendeiner Diskussion mit irgendjemandem die Ebene des vernünftigen Hin und Her des Gesprächs verlassen und rein polemisch werden, rumbrüllen oder irgendwie die Stimme erheben, dann können Sie es vergessen. Das ist Schluss. In dem Augenblick, wo der andere seine Stimme erhebt, dann bleiben Sie ganz, ganz ruhig. Wir können uns den heiligen Maximilian nicht vorstellen, wie er da auf dieser Ebene denen begegnet und sich aufheizen lässt. Und wir machen das leider oft so. Gerade wenn es Diskussionen sind, wo zum Beispiel auch in der Familienebene der eine gegen den anderen ist, vielleicht sogar die Eltern gegen die Kinder oder Verwandte und Verwandte oder Bekannte, dass man den Bekannten, dass man sogar Streit bekommt wegen diesen Sachen. Nicht? Ja, und. Wieso so, geh du überhaupt zu diesen Lefebristen? Was macht ihr überhaupt dort? Ja, ganz ruhig. Lassen wir uns ein bisschen, ein Gläschen Bier, ja, sitzen wir uns hin, trinken wir mal was, so, Prost, Klum, klick, und dann geht es erstmal los, ja. Und jetzt, ich erkläre das mal in aller Ruhe. Nein, in aller Ruhe, sonst kannst du mal nicht reden, sonst trinken wir das Bier aus und reden morgen wieder. Aber auf diese Art und Weise, wenn der andere aufgeregt ist, beruhigen Sie ihn. Wenn Sie aufgeregt sind, hören Sie auf, gehen Sie weg, aber diskutieren Sie nicht weiter. Geben Sie ihnen ein Glas Wasser oder gehen Sie raus oder... Bitte, hat keinen Sinn. Sie müssen ganz ruhig sein und Sie müssen versuchen, die ganze Diskussion, so brutal sie ist und so sehr sie also bis in die Substanz geht, Sie müssen diese Ruhe bewahren, selbst wenn es in Ihnen kocht. Verstehen Sie? Denn alles braucht keine so einfachen Dinge. Jetzt ist etwas noch ganz Wichtiges bei der Sache. Ich rede von Korrespondenz. Ja, ich kenne ja nur meine eigenen Leute. Moment mal. Wir sind ja schließlich jetzt so und so alt. Und jetzt stellt sich doch die Frage, diese Idee, ich will die Seelen retten. An wen gehe ich jetzt dran? Wer ist hier mein Abnehmer? Wer ist überhaupt noch fähig zu dem? Das ist jetzt eine wichtige Frage. Wenn ich jetzt immer nur die Fernsten sehe, die Leute, die am allerweisen im Fernsehen und renne auf sie zu, dann brauche ich erst einmal eine halbe Stunde, bis ich bei ihnen bin schon mal außer Atem und dann schlage ich mich mit ihnen rum, um nachher heimzukommen außer Atem, habe aber nichts erreicht. In der Zwischenzeit stehen hier da ganze Mengen von Leuten bereit, die zunächst einmal meine Hilfe, das heißt mich, nicht mich, sondern die Immaculata brauchen und vielleicht bereit werden sie zu empfangen. Da braucht man ein gewisses Gespür. Dieses Gespür dieser Kontakte. Die Kontakte. Leute, die. Wir müssen zunächst gehen zu Leuten, die irgendwie, wenn sie uns der Herrgott zuschickt, das ist was anderes. Aber wir müssen dann zu Ideen gehen, wo wir irgendwie noch unter Umständen wissen, Das ist das Laienapostolat. Das ist eine Wichtigkeit von Gruppen von Gläubigen, die eben noch versuchen, ihre Fühler auszuweiten. Und heute haben wir diese Kommunikationsmittel, die dazu zu helfen sind. Alte Schulkameraden, Leute, die irgendwann mal mit uns irgendwann irgendwie auf einer Wallfahrt dabei waren, Leute, deren Kontakte wir vielleicht längst vergessen haben, die wir unter den Tisch geworfen haben, weil einfach wir mit anderen beschäftigt sind oder mit uns selbst, dass man sich das überlegt. Wer ist überhaupt insgesamt in meinem ganzen großen Bekanntschaftskreis, der unter Umständen, wenn man diese Kontakte wieder erneuert, vielleicht in der Lage wäre, hier doch wieder etwas Gutes zu empfangen? Nicht, dass ich darauf bin, dass ich nächsten Morgen, am nächsten Tag schon in der Kapelle habe. Das ist nicht meine Sache. Sondern, dass ich ihm Gutes tun will. Dass ich Instrument sein will. Dass ich etwas tun will für sein Heil. Direkt. Diese Kontakte knüpfen, sie dann aber auch halten, die alten erneuern. Das ist einmal eine ganz wichtige Sache. Und dann jetzt die Frage, was ich tun kann nach außen hin. Das öffentliche Apostolat. Da gibt es nun bereits gewisse Strukturen. Diese Strukturen gilt es mit Sicherheit zu unterstützen und sich dafür zu interessieren, sich wenigstens die Frage zu stellen, ob ich nicht in dieser oder jener Struktur auch etwas tun kann. Der dritte Orden der Bruderschaft. Oder zum Beispiel hier in der Schweiz sind die Marienritter vom kostbaren Blut. Das sind schon existierende Strukturen, wo ich mich fragen soll, ich meine, je nachdem, ob es nicht unter Umständen geraten ist, dass ich hier mich irgendwie engagieren kann. Ich sage nicht, es muss sein. Manchmal, der heilige Maximilian sagt, gemäß dem Stand, den Möglichkeiten und so weiter. Manchmal sagt mir so irgendeine Gruppe gerade nichts, weil diese Spiritualität oder diese Ausrichtung oder diese Reaktivitäten, die sind jetzt nicht hier auf meiner Ebene. Das ist keine Verpflichtung. Aber die Frage lässt sich stellen. Die schon bestehenden Strukturen bestärken. Glauben Sie, dass wenn zum Beispiel, bevor wir jetzt irgendwelche neue Sachen machen, da müssen wir doch erstmal unsere eigene Gruppe stärken. Wir selber sind ja schon so schwach geworden. Wir müssen diese Aktivitäten ausweiten, um unseren eigenen Leuten wieder ein bisschen eine Spritze zu geben und die Qualitäten, die wir haben. Und seht, auf dieser Ebene steht natürlich jetzt die Sache. Die Frage eben dessen, was der heilige Maximilian mit der MI2 bezeigt. Dieses gemeinsame Wirken, dass man sich zusammentut und sich fragt, was kann ich tun? Und ich glaube, dass hier dieses gemeinsame Wirken, wie auch immer es sein mag, immer ganz und gar übernatürlich sein muss. Es muss gespeist sein von diesem Geist der Ritterschaft der Immaculata. Wenn wir das nicht machen, wenn wir auf dieser Ebene nicht wirken, dann sind wir gleichsam dann verausgaben wir unsere Kräfte und sind oft in der Gefahr, eben in einen Aktivismus uns zu verlieren, das Gleichgewicht zu verlieren, keine Zeit mehr zu haben für das Wichtigste, für das Allerwichtigste, für unsere Allernächsten oder für unsere eigene Seele und für unser religiöses Leben, fürs Wesensapostolat. Und damit haben wir dann schon den Kampf aufgegeben. Dann sind wir runtergerutscht auf unser eigenes Ich und dann geben wir nichts mehr. Während hingegen, wenn wir von diesem Geist durchdrungen sind, ich sehe zum Beispiel, wie wir es eben in unseren Ländern machen. Da haben Männer sich zusammengefunden und haben gesagt, ja, die Immaculata möchte, dass wir eben ein bisschen mehr wissen. Ja, das ist so, dass die Männer festgestellt haben, dass wir zu wenig wissen. Dass wir hier in unserer Pfarrei zwar alle, in unserer Kapelle zwar alle Traditionalisten sind, aber eigentlich, wenn wir in Diskussionen mit anderen kommen, mit der Welt, dass wir eigentlich von den Argumenten überhaupt nichts haben. Und so kam der Gedanke auf, dass eben die Männer sich zusammentun und sich einmal im Monat oder alle zwei Wochen treffen, zu einem Abend. Und da werden zwei Kapitel eines relativ wichtigen Buches besprochen. Einer bereitet es vor, die anderen, die tun sich dann das unter die Nase reiben, das analysieren, wird es dann besprochen, gemeinsam und dann jedes Mal von neuem. Was war der Erfolg? Nachdem das ein Jahr gelaufen ist, sind die Männer zu mir gekommen, ein Gymnasiallehrer, ein Universitätsprofessor, und haben gesagt, und mehrere andere haben gesagt, ich weiß nicht, wissen Sie, was da passiert ist? Vorher habe ich gedacht, ich weiß viel über die Tradition. Ich wusste praktisch nichts. Ich kannte die wirklichen Argumente überhaupt nicht. Und jetzt, nachdem ich das studiert habe, nachdem ich mit den anderen zusammengesessen bin, nachdem ich aufgefordert worden bin, selbst zusammenzufassen und das weiter zu referieren, da habe ich richtige Lust bekommen, auch weiter zu studieren. Ich habe selber angefangen, Bücher richtig mal durchzulesen, die ich nicht nur schön gekauft habe und dann sofort abgewandert ins Regal, wie das oft geschieht, und dort verstaubt, sondern diese ganzen verstaubten Staub von hier reingepackt. Ja, Pater, nach 6 Monaten waren meine Gespräche mit den Leuten ganz anders. Und ich darf heute sagen, dank der Immaculata und dank dieser Initiative konnte ich 2, 3, 4 meiner Kollegen zur Tradition bringen. Wäre nie geschehen. Was ist das für ein Apostolat? Angeblich ist es eigentlich praktisch nichts, das ist, sich zu treffen, im Geiste der Rettung der Seelen, im Geiste der Immaculata, das ist nämlich die M.I.D.A.N., aber gleichsam sich zusammenzutun zu einer Gruppe, um gemeinsam zu studieren. M.I.-Studium heißt es bei uns. Und schon in 3 Kapellen haben wir das. Dann gibt es bei uns M.I.-Gruppen, die eben sich engagieren zur Verbreitung dieses missionarischen Geistes, insbesondere eben der M.I., dass die Priester nicht alles selber müssen machen. Dann sind es solche Gruppen, die sich zusammentun und jeder bringt seine Möglichkeiten. Da ist ein schönes Beispiel, ist unsere Gruppe dort in Estland, unsere Gläubigen dort, alles praktisch Konvertiten. Und diese Leute tun sich zusammen und organisieren jetzt eben die Herausgabe von einem kleinen Blättchen, De Fide Catholica oder Pro Fide Catholica heißt es, und dieses kleine Blättchen, und dann hat eine, und das ist Engagement, das sind 2 werdende Mütter, nein, damals waren sie werdende Mütter. Jetzt, der eine ist, also als sie schwanger war, die hat jetzt das 5. Kind. Und diese Mutter, stellen Sie sich vor, in der Zeit ihrer Schwangerschaft hat in diese furchtbare estländische Sprache, die den ganzen Traktat der vollkommenen Hingabe von Heiligen Ludwig Maria Grignion de Montfort, also das Wesen des goldenen Buches, übersetzt. Das hat es noch nie gegeben. Hat sie übersetzt, dann wurde das überarbeitet und wurde jetzt erst herausgegeben. Das hat eine Revolution gemacht. Das ist, weil diese Leute sich zusammengefunden haben und gesagt, wir müssen etwas zusammen für die Immaculata tun und nicht warten, bis der Pater kommt, der sowieso unsere Sprache nicht versteht und guckt und irgendwas macht. Wir müssen das tun. Zusammengefasst, der eine hält den anderen, der eine fragt den anderen, der eine arbeitet mit dem anderen, der eine übersetzt mit dem anderen und so weiter und so fort. Das ist ein ganz konkretes Apostolat. Und jetzt ist das Buch herausgekommen und die ganzen Leute, da gibt es ja nur 3000 Katholiken in dem ganzen Land, wir haben eine Schule, da sind die ganzen Professoren begeistert, ein Theaterprofessor, ein Musikprofessor, die Direktorin, die haben gesagt, ja, also der Theaterprofessor, der Musikprofessor hat gesagt, er hat ein großes Konzert und in dem Konzert, das wird er dann so machen, geistliche Musik mit Vokalmusik und zwischen den Stücken liest er aus dem Buch von den Leuten vor. Da hat er 500 Leute vor sich zum ersten Mal in ihrem Leben über Maria hören. Also über die Mutter Gottes in dieser Weise, nicht? Also unsagbar, was man durch solche scheinbar so mickrigen kleinen Dinge im Verborgenen dann nachher, nach einer gewissen Zeit tun kann. Oft sind solche Initiativen nicht gerade die, die zunächst direkt großen Lärm machen, sondern sich langsam in mühsamer, gemeinsamer Arbeit vorbereiten. Und dann kriegt man das durch, Sie können sich vorstellen, dass diese werdenden Mütter, wir haben im Augenblick 2, die im Augenblick die ganzen Sachen von Fatima übersetzen. Nicht? Das ist für die nicht einfach. Die eine ist Mutter von 6 Kindern und wie ich es lese, wo ich letztes Mal gesagt habe, ihr jetziges, das wird im August fertig, habe ich gesagt. Was natürlich das Gelächter aller gebracht hat. Also das Kind wird fertig, Verzeihung, das ist also oberflächlich hersage, aber das Wort ist mir nicht eingefallen. Und eben in dieser Zeit, recht schwierigen Zeit, die freie Zeit ausnützen, um einen Witternsatz oder ein Virenkapitel oder wieder eine Seite zu übersetzen. Ich meine, das ist Apostolat. Das ist Wirken am Heil der Seelen. Und dasselbe, verstehen Sie, ich glaube, sehen wir es doch ganz klar in unseren Reihen oder auch in den relativ Konservativen, die noch irgendwie interessiert sind. Diese Wahrheiten über Maria sind praktisch nicht mehr bekannt. Das kennt kein Mensch. Wenn man hier diesen Leuten wieder dieses Ideal von Maximilian Kolbe, ein kleines Heftchen oder ein kleines Flugblatt rausbringt oder so ein Rundbrief oder wie immer das nennen mag, ein bisschen gewisse solche Dinge wieder aufgreift, die Bekehrung von Ratisbon oder sonst etwas oder gerade der Siegeszug der wunderbaren Medaille und so einer gewissen Gruppe von Leuten so gemeinsam aktiv ist und dann bei gewissen Anlässen, zu einem Pfarreifest von einem Modernisten oder so, durch irgendeine Kontaktperson, das denen weitergibt und die verteilen das. Ich meine, da haben sie ein Riesenapostolat getan, für das Heil der Seelen. Das sind so kleine Anhaltspunkte, die Sie sich doch bitte zum Teil überlegen müssen. Ich sage das jetzt ganz, ganz frei raus, gerade weil ich weiß, dass gewisse Leute hierher gekommen sind, um eben auch in diesem Sinne sich überlegen, was ich für das Heil der Seelen auch als Gruppe tun kann. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man hier die Initiative an einen rechten Punkt setzt und nicht dort anfängt, wo man erst in zweiter Linie arbeiten kann oder wo man viel zu viel Kraft, die wir doch nicht haben, verbraucht, um ja doch dieses Ziel zu erreichen, das ja alle wollen, nämlich das Heil der Seelen. Und dann doch vielleicht immer zu wissen, wenn wir uns nicht ganz, ganz klar unter den Schutzmantel der Immaculata stellen, dass sie das alles wirklich macht und wir durch sie. Das heißt, wenn wir sie nicht predigen und weitergeben, ihre Größe, ihre Schönheit, ihre Herrlichkeiten, dann machen wir vielleicht was, aber das wird genauso wenig Sinn haben wie eine traditionelle Gemeinschaft eben ohne Maria. Die wird untergehen. Ja, und das wäre so eine Idee, wie mit der Zeit, wenn die Ritter der Immaculata zunächst allein als Einzelkämpfer schaffen, wie ich schon gesagt habe, und aber dann sich so langsam zusammentun und auf diese Art und Weise an der Eroberung der Welt, an der Heimkehr der Seelen zu Gott arbeiten, gemeinsam arbeiten, Sozialarbeit, sozial in diesem Sinn gemeinsam in die Öffentlichkeit treten, weil es dann einfacher ist, und dann käme jetzt noch der Gipfel nicht. Das ist eben das, dass es sicher gewisse Menschen gibt, die von ihren Möglichkeiten her, von ihrer Zeit, von ihrem Stand her in der Lage wären, dieses Ideal der MI3 zu verwirklichen. Die MI3, die gibt es relativ, die gibt es an sich nur in der Stadt der Unbefleckten. Das sind Leute, die Gelübde ablegen, Priester werden oder Ordensleute und sich auf diese Art und Weise ganz und gar diesem großen Ziel weihen. Mit allen Kräften ihres Leibes und der Seele und nichts mehr anderes tun. Das ist die Nipokalanov, die Stadt der Unbefleckten, oder Mugensai no Sono, der Garten der Unbefleckten in Japan oder andere solche Städte. Aber im Geiste ein solches Ideal weiterzuführen, alleinstehende Personen, nämlich ältere Personen, alleinstehende Personen, Leute, die eben zwar irgendwo in der Welt noch arbeiten, aber im Grunde genommen ihre Zeit, ihre Kräfte noch brachlich liegen haben und jetzt alles einsetzen, auch ihre Arbeit, auch ihr Geld verdienen für dieses große Ziel und sich ununterbrochen nur einen Gedanken machen: Was kann ich noch tun fürs Heil der Seelen? Was kann ich noch tun, damit die Immaculata in der Welt bekannt werden? Und alle Kräfte dafür einsetzen, das wären die heroischen Lichter, die die Welt heute am meisten braucht. Und könnte man nicht noch einen kleinen Schritt weitergehen, dass vielleicht gerade eine katholische Familie heute sich an dieses große Ideal nähern kann? Ich habe doch dieses Ding doch gestern exerziert mit der Familie, die sich ganz hingibt, der eine dem anderen. Aber das kann man nur dann, wenn in dieser Familie ein wirklich dieser marianische Geist genährt wird. Und da besteht nicht jetzt nur darin, dass man gemeinsam einen Rosenkranz betet, was sicher auch dazu gehört, sondern dass man eben, dass Mann und Frau und Kinder eben durch und durch gestaltet sind von diesen großen Wirklichkeiten. Dass das große Thema, das auf den Tisch kommt von morgens bis abends, wenn freie Zeit da ist, diese Themen sind Maximilian Kolbe, Alfons Ratisbon, die großen Siege der Mutter Gottes, dass die Kinder in diesen Regionen leben, dass man ihnen Bücher oder Kinderbücher oder sowas in diesem Sinn zu lesen gibt. Und wenn es solche Filme gäbe, das dann auch. Filme über Heilige, die eben dieses Große, die Kinder schauen da begeistert zu. Dass man, wie ich schon gesagt habe, die Kinder mit hinausnimmt in die Natur, in die freie, frische Gottesnatur und ihnen durch diese Symboliken ihnen zeigt, wie schön die Natur ist, der Berg, Majestät Gottes, der Fluss und weiß ich was alles, die Blume und so weiter. Das alles ist sehr wichtig. Und dann eben in diesem Sinne verstehen Sie, dass es dann eben Familien gibt, die wirklich hier stehen, in der Immaculata. Dann sind sie auch gefeit von den Angriffen des Feindes. Dann werden die Kinder groß werden in diesem Garten der Immaculata, wie es der heilige Maximilian sagt, unter ihrer Leitung, unter ihrem Mantel. Dann werden die Kinder auch begeistert sein von dieser Sache und werden ein großes Ideal von vornherein im Leben haben. Ich habe was zu tun in dieser kurzen Zeit. Ich muss wirken für Gottes Ehre, fürs Heil der Seelen. Wie wunderbar, dass man solchen Kindern die ganze Herrlichkeit Fatimas reinbringt. Wie wunderbar, wenn jedes kleine Mädchen genau weiß, wie es war mit der Jacinta, die so gerne getanzt hat und die so ein lebendiges Fischlein war in ihrem Ding und wie sie beeindruckt war von der Mutter Gottes oder vom Francesco, das waren kleine Kinder. Da kann die Familie so viel davon lernen und so viel Frucht davon bringen. Leider ist es noch zu wenig realisiert. Und dann dieses Ideal hervorbringen, das ist ja schon eigentlich diese Sehnsucht, die eigentlich alle durchdringt, der Heiligkeit. dass es wieder heilige Familien gibt, dass es wieder heilige Ordensleute gibt oder auch heilige, heiligmäßige, alleinstehende Menschen auf Erden, die nicht jetzt degenerieren dadurch in Egoismus, wo sie allein sind und alles nur sich um sie herum dreht, sondern die wirklich einen Auftrag bekommen, den Auftrag eben der Immaculata zu dienen. So, das waren jetzt so ungefähr diese äußeren Mittel, verschiedene Anleitungen oder Bemerkungen, damit sie selber ein bisschen sich überlegen. Das liegt jetzt in Ihrer Hand, ob Sie wirklich hier gemäß Ihren Talenten, gemäß Ihrem Stand, gemäß Ihren Möglichkeiten, gemäß der Klugheit, der übernatürlichen Klugheit, gemäß Ihrem Eifer, sagt der heilige Maximilian, eben etwas für die Immaculata tun.